Puzzle-Podcast Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hasselhörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meiner 4. Folge Andere Zeiten mit dem lieben Frank Hofmann. Frank Hofmann hat Philosophie studiert, er ist promovierter Theologe und Chefredakteur bei dem ökumenischen Verein Andere Zeiten. In dieser Folge haben wir uns über die andere Zeit unterhalten, über das Bewusstsein und die Sinnesebene von Körper und Geist, auch auf theologischer Ebene. Frank Hofmann gibt einen interessanten Einblick in sein Leben und die Beziehung zwischen Körper und Geist. Er redet auch von seinem sportlichen Leben. Er ist nämlich begeisterter Läufer. Er hat bereits ein Triathlon mitgemacht und auch einen Marathon und hat somit eine ganz neue Ebene für sich auch auf Körper und Geist eröffnet. Es ist eine sehr spannende Folge geworden. Lasst gerne Feedback da. Ich bin gespannt, wie sie euch gefallen hat. Und seid ein bisschen nachsichtig mit mir und der Qualität. Es war nicht ganz einfach über Zoom, denn aufgrund des Lockdowns konnten wir uns nicht persönlich treffen. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Anhören.
Vor ziemlich genau einem Jahr erreichte sie Europa, die Pandemie, die für die meisten von uns eine lebensbestimmende Erfahrung bleiben wird. Wir begannen, unsere Gewohnheiten zu ändern, mussten auf Liebgewonnenes verzichten und Neues lernen. Manche entdeckten dabei ungeahnte Potenziale, wurden kreativ, wuchsen über sich selbst hinaus. Eine gerade mal gut 100 Nanometer kleiner Proteinklumpen blockierte die Zahnräder unseres geschäftigen Treibens. Pause. Wäre unser Leben ein Psalm, stünde an dieser Stelle Selah. Das hebräische Wort, verwandt mit dem Ausdruck für steiler Felsen, zeigt einen Ruhepunkt an, wenn der Gesang in der Stille nachhalten soll. Wie ein Echo am Berg. Zeit, um das Geschehene aus einem anderen Winkel heraus wahrzunehmen, bevor man das Lied fortsetzt. Fastende kennen das. Genau, das steht ja am Anfang ihres Fastenwegweisers. Und ich habe auch schon ihren Podcast gehört, sie fasten ja gar nicht dieses Jahr, ne?
Nee, ich hatte dieses Jahr den Eindruck, das Leben hat sich so grundlegend verändert, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte, noch mehr zu verändern. In den Jahren davor gab es eigentlich immer irgendeinen Anlass, aus der Routine des Alltags mal auszubrechen und zu sagen, ich probiere einfach mal was aus. Und den Eindruck hatte ich in diesem Jahr nicht. Es wäre einfach künstlich gewesen, jetzt noch mal zusätzlich eine weitere Veränderung zu machen.
Ich meine so, Sie haben ja andere Zeiten mit gegründet. Wie ist das Ganze überhaupt entstanden oder wann? Es ist ja ein Riesenimperium.
Ja, da muss ich Sie gleich korrigieren. Ich habe es nicht mitgegründet.
Ach, okay.
Ich bin jetzt seit gut 7 Jahren dort als Chefredakteur tätig. Aber Andere Zeiten hat eine Geschichte, die jetzt schon ein Vierteljahrhundert zurückreicht. Und der Gründer war Pastor Hinrich Westphal. Und das entstand damals aus dem Amt für Öffentlichkeitsdienst in der Nordkirche, das übrigens in diesem Sommer aufgelöst wird und das aber früher die Funktion hatte, auch Kirchenthemen in die säkulare Welt hinein zu vermitteln. Und eine Idee dieses Amts für Öffentlichkeitsdienst war, eine Publikation zu schaffen für Erwachsene, die im Advent nochmal dieser Kommerzialisierung und diesem Stress, den wir da oft empfinden in den Wochen vor Weihnachten, etwas entgegensetzt, was so im ursprünglichen Sinn ist. Adventszeit ist ja auch eine Fastenzeit. Sie haben mit dem Fasten begonnen. Das ist den wenigsten klar und bewusst, dass das eigentlich auch eine christliche, in der christlichen Tradition eine Fastenzeit ist. Und daran wollte man erinnern. Und daraus ist dann der andere Advent entstanden. Und aus diesem Wahnsinns-Erfolgsgeschichte dieses Kalenders alle weiteren Publikationen und Aktivitäten, die wir jetzt machen.
Also der Fastenwegweiser kam nach dem Adventskalender dann.
Den Fastenwegweiser, das war in der Tat jetzt eine Innovation von mir, weil ich den Eindruck hatte, Fasten ist gerade ein Thema, was ganz stark auch in die säkulare Welt hineinwirkt. Also zur Fastenzeit üblicherweise findet man in jeder Publikation irgendwie Hinweise, wie man abnehmen kann und sonst irgendwas. Und da dachte ich, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Fastenaktion haben, die so fromm christlich orientiert ist, mit diesen 7 Wochen anders leben, das hatten wir ja schon seit über 20 Jahren, sondern wir müssen was machen, was irgendwie offener ist und was viele Menschen anspricht, unabhängig von ihrer religiösen Orientierung. Und daraus ist dieser Fastenweg Weiser Wandeln geboren.
Ja, ich bin hier, erkennt man. Ja.
Alles. Ich mach mal eben hier aus. Gut, ja.
Hier erkennt man dann auch wieder diese Körper-Geist-Verbindung mit dem Fasten und mit dem Bewusst-Wahrnehmen. Und für alle, die ihn nicht kennen, im Fastenkalender steht oder im Fastenwegweiser steht jeden Tag wie so ein Spruch oder ein philosophischer Hinweis. Und man kann jeden Tag wirklich was Neues lernen und kriegt neue Anregungen und neue Denkweisen und kann somit wieder so ein bisschen Körper und Geist. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass Sie das sagen, dass wir wieder so auf andere Leute, die nicht so christlich angehaucht sind, so ein bisschen zugehen und denen das so ein bisschen näher bringen können. Es ist ja nicht alles immer Jesus. Also ist auch nicht schlecht, aber...
Ja, genau, das war die Idee. Also ich glaube, dass Religiosität und Spiritualität immer auch was mit dem Körper zu tun hat, obwohl sie vorrangig natürlich sprachlich vermittelt ist. Also wir brauchen Sprache, um Religion zur Erzählung zu machen. Aber es bedarf immer noch eines sinnlichen Erlebnisses, das ich mit dem Körper spüre. Und ich glaube, wenn man es so weit fasst, sind ganz viele Menschen für spirituelle und religiöse Erfahrungen ansprechbar.
Genau. Eine These ist ja auch, dass man die Seele erfährt durch den Körper. Und wenn einem dieses Körperbewusstsein fehlt, kommt man ja von der Seele immer weiter weg. Was sagen Sie zu der These?
Ja, also ich meine, wenn die Seele so etwas ist wie die höchste Form unseres Bewusstseins, unserer Empfindungen, dann muss das natürlich an seinen Enden körperliche Sensoren haben, ja. Ich glaube, wir brauchen das Gefühl von, ich meine, die stärksten Gefühle, die wir haben, sind irgendwie körperlich vermittelt. Das fängt schon an, wenn wir auf die Welt kommen, ja, dann brauchen wir die Nähe eines menschlichen Körpers und während unseres ganzen Lebens passiert was mit uns, wenn wir anderen Körpern nahe kommen, ja, also entweder passiert da was Heftiges Anziehendes oder auch was Heftiges Abstoßendes, ja. Ich glaube, dass das sind somit die ganz grundlegende Sachen. Und wenn wir dann über die Sinne gehen, noch über den Geschmackssinn, was da alles möglich ist, von der ganzen Bandbreite von Ekel bis kulinarischem Hochgenuss, die akustischen Eindrücke, die wir bekommen, von Krach bis hin zu Musik, die uns verzaubert, ich glaube, das ist die Nahrung für die Seele.
Ja, ich finde, wenn man sich das auch bewusst macht, was in unserem Körper immer alles für Vorgänge ablaufen und wie wir die Chance haben, uns jeden Tag weiterzubilden und unsere Körper auch zu formen und die Seele zu formen und wie viel Wissen wir uns aneignen können, das ist ja eigentlich nur ein Wunderwerk aus Hormonen, Gefühlen und Wahrnehmungen, das, ja...
Ja, ich bin froh, dass wir das nicht alle Prozesse, die da ablaufen, bewusst steuern müssen. Das wäre ja grauenhaft, wenn wir immer denken müssen, Herz, Schlag, Schlag, Schlag und alle Systeme am Laufen halten müssen. Wir kontrollieren ja letztlich mit unserem Gehirn ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dem, was ansonsten läuft. Also das finde ich auch eine total faszinierende Vorstellung. Und wir merken ja oft erst, wie kompliziert diese Vorgänge sind, die da immer laufen, wenn irgendwas nicht so funktioniert. Wenn wir merken, da ist auf einmal, das geht nicht mehr so. Und dann wird man erst gewahr, was für ein tolles Zusammenspiel und was für eine Balance da in all den Jahren oder in der Zeit davor war.
Die man vielleicht auch gar nicht ausreichend geschätzt hat. So.
Ja.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Ich weiß, Sie laufen viel von dem Seminar damals oder haben angefangen zu laufen. Was war denn der Grund, dass Sie mit dem Sport angefangen haben?
Das war damals ich war Mitte 30 so ungefähr und war mir bewusst geworden, dass ich ein sehr ungesundes Leben führe. Ich habe täglich eine Packung filterlose Gitan geraucht und ich habe relativ viel getrunken, hatte unregelmäßige Arbeitszeiten und Schlafenszeiten. Und ich dachte einfach, okay, das behältst du alles bei, aber du machst jetzt einfach noch ein Gegengewicht dazu und läufst einfach. Und da ich nie Übergewicht hatte, zum Beispiel, fiel mir der Einstieg relativ leicht. Also ich war natürlich sehr schnell aus der Puste, aber generell fiel mir das Laufen so muskulär oder so relativ leicht. Und dann habe ich das einfach so angefangen. Und Vorbild war mir da ein Kollege beim Stern. Ich war damals Ressortleiter beim Stern. Ja. Und es gab so einen anderen Ressortleiter, der sah richtig ungesund aus, in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, ob das so wahr ist. Ich hoffe, er ist immer noch fit und gesund. Der rauchte sogar in der Konferenzkette. Also der hat tatsächlich sich mit einem Zigarettenstummel den nächsten angesteckt. Und ich habe immer gedacht, naja, solange du einen Tick gesünder lebst als der Typ da drüben, solange ist das alles okay. Und dann hatten wir mal einen Termin zusammen und saßen im Flugzeug nebeneinander und haben uns so unterhalten. Und da erzählte er mir, dass er am Morgen schon gelaufen sei. Und ich sagte, was, du läufst? Und er sagte, ja, ich laufe jeden Morgen meine 5 Kilometer. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das musst du jetzt auch machen. Also kannst weiter so leben wie bisher. Du musst nur so einen täglichen Lauf in dein Leben einbauen. Und das war der Anfang.
Dann haben Sie angefangen, früh zu laufen und haben erst mit kleinen Strecken begonnen. Ist ja am Anfang, fällt es ja ziemlich schwer, wenn man es nicht richtig macht, weil es schnell zu Krämpfen kommen kann. Und ich kenne das, viele sind am Anfang sehr übermotiviert und laufen ganz viel und dann kommt es zu Wadenkrämpfen oder zu Muskelkater, exzessiven oder Hämatomen. Oder, ja.
Ja, genau. Also das Faszinierende beim Laufen ist ja, dass man wahnsinnig schnell Fortschritte macht, wenn man da... Ja. Bleibt. Das ist ja wirklich das, was einen dann auch so enthusiasmieren kann und schnell dazu führt, dass man sich überfordert. Ich hatte dann das Glück, dass ich in dieser Phase beruflich wechselte vom Stern zu Men's Health, zu dem Männermagazin, was Mitte der 90er Jahre gegründet wurde. Ich wurde da stellvertretender Chefredakteur. Und dann war ich sozusagen an der Quelle der Experteninfos, konnte das also beruflich auch recherchieren. Und das hat mich einerseits vor einigen Fehlern bewahrt, weil man trainingstechnisch und ernährungstechnisch natürlich immer so wusste, was gerade richtig ist. Und außerdem hat mir das so eine Wettkampforientierung noch gegeben. Und ich habe dann relativ schnell nach meinem täglichen Laufeinstieg mir das Ziel genommen, den Hamburg-Marathon zu laufen.
Und 20 Kilometer oder?
Bitte? Nee, das sind 42,195. Okay. Es ist auch, also eigentlich ist es 40 Kilometer, diese krumme Zahl kommt, als Anfang des letzten Jahrhunderts mal in London die Olympischen Spiele waren und man die 40 Kilometer reichten einfach nicht vom Schloss Windsor zum Olympiastadion in London und es waren halt 42,195, dann hat man das damals so gemacht und die folgenden Marathons aus Gründen der Vergleichbarkeit auch so lang gemacht. Aber ich finde es deshalb ganz interessant, weil die 40, das schließt ja auch so ein bisschen den Kreis zum Fasten, das ist so eine biblische Zahl und ja. Das hat auch was Besonderes, finde ich, weil die 40 ist groß genug, dass sie eine Herausforderung ist. Und sie ist aber auch klein genug, dass man sie schaffen kann. Ja? Also 40 Tage Fasten, das kann man schaffen, aber es ist herausfordernd. Wäre der Marathon nur 30 Kilometer, würde ich sagen, nee, das ist keine richtige Herausforderung. Und wäre er 50 oder 60, dann wäre es auch irgendwie zu lang, dann scheiden aus anatomischen Gründen schon so viele Leute aus. Also diese 40 hat so eine tiefe Weisheit, und ist ja auch das Produkt aus 4 und 10, das 10 die vollkommene Zahl in biblischer Vorstellung und 4 die 4 Himmelsrichtungen auf der Erde, ja. Unsere 4 Extremitäten. Also es hat irgendwie einen tieferen Sinn.
Ja. Und den Marathon haben Sie dann damals auch geschafft, ne?
Den habe ich geschafft und zum Entsetzen aller Leute, die schon Marathon gelaufen sind, hatte ich für all die Leute, die mich unterwegs anfeuern wollten, eine minutengenaue Tabelle angegeben. Ja? Ich habe immer gesagt, also da bin ich um die Uhrzeit, bin ich am Dammtor, dann bin ich am Klosterstern und auf der Reeperbahn und so. Und alle, die was vom Marathon verstanden haben, gesagt, du bist völlig bescheuert, weil dein erster Marathon, der wird ganz anders laufen, als du dir das geplant hast. Und du kannst dir deine Minutenangaben da, die kannst du in der Pfeife rauchen. Es war dann auch so, aber deshalb, weil ich doch erheblich schneller war, als ich dachte. Ich hatte so auf 3:30 angelegt und ich bin dann so in 3:15 den ersten Marathon gelaufen und war völlig enthusiasmiert. Und ja, aber das hat mich dann letztendlich ganz eingenommen für Leistungssport. Also ich habe dann
richtig... Ja, es ist nochmal eine ganz andere Ebene, als wenn man jeden Tag nur genau 5 Kilometer läuft.
Ja, sind so vor allem, ich wollte damals auch einer Frau imponieren, die regelmäßig Marathon lief. Und die rief ich dann an, als ich den ersten Marathon gelaufen bin und habe gesagt, du Maria, ich bin übrigens jetzt Marathon gelaufen. Ja. Und dann sagte sie, ach Frank, Marathon läuft heutzutage jeder. Ich mache ja jetzt Triathlon, Ironman. Okay, habe ich gedacht, dann gib mir noch ein Jahr. Ja, Triathlon. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, also richtig leistungsmäßig zu trainieren, das Schwimmen noch dazu genommen und das Radfahren. Und das war dann nochmal eine ganz andere Ebene. Und das konnte ich, glaube ich, auch nur machen, weil ich da bei Men's Health war und weil sich so viele Synergien mit der Arbeit ergeben haben.
Ja, ist ja auch ein ganz schöner Zeitfresser. Ich meine, es ist wertvolle Zeit, weil man ja auch die Zeit für seinen Körper und für seinen Geist wiedergibt. Aber man muss sich die Zeit nehmen, gerade für so eine lange Vorbereitung. So Triathlon muss man sich auf 3 Einheiten gleich vorbereiten. Mhm. Und man will es ja auch schaffen. Also man bereitet sich ja nicht vor, um dann nicht
genau zu... Und es kommt ja das Krafttraining dazu. Ja. Man kann ja solche muskulären Ausdauerbelastungen eigentlich auch nur machen, wenn die Muskeln, auch die man nicht scheinbar nicht nutzt, ja, wenn die auch im gleichen Maße dann stark sind und einen halten. Und dazu ist schon ein recht professionelles Krafttraining nötig, was man kaum ohne Expertenhilfe schafft. Ne?
Hm. Wie lief der Triathlon dann ab? Wie lang muss man da welche Strecken...
Also beim Ironman schwimmt man erstmal 3,9 Kilometer, dann fährt man 180 Kilometer auf dem Rad ohne Windschatten. Das ist wichtig. Es gibt also diese imaginäre Box, wo die Kampfrichter auch drauf achten. Das ist eine komplett andere Erfahrung als beim Radrennen, wenn man irgendwie im Windschatten fährt. Und danach läuft man Marathon. Und das ist wirklich... schon eine Hammer-Herausforderung, aber sie ist ganz gut machbar. Es machen ja auch sehr, sehr viele Freizeitsportler, weil das Training sehr abwechslungsreich ist. Also ich glaube, die Verletzungsgefahr ist durch diese Alternativsportarten, die man dann hat, ist geringer, als wenn einer zum Beispiel für einen 100-Kilometer-Lauf trainiert. Mhm. Ja. Insofern habe ich das eigentlich als ganz angenehm empfunden, mit der Ausnahme, dass die sozialen Kontakte sich komplett auf Triathleten beschränken dann. Ja, also für was anderes hat man eigentlich gar keine Zeit mehr.
Ja, weil man ja auch einen ganz anderen Fokus wahrscheinlich auf die Ernährung auch setzt. Und ja, man denkt seine Tage in Training und Arbeit. Und viel mehr Zeit ist ja dann gar nicht. Und genau, also ich bin nicht unglücklicher damit, aber alles andere fällt halt so ein bisschen, man macht nicht mehr so unnötige Telefonate oder hält sich an Gesprächen auf, sondern man ist ganz fokussiert auf sich und sein Ziel.
Ja, genau.
Ich weiß immer gar nicht, ob das auf Dauer so gut ist. Es hat beides. Also man hat ein ganz neues Empfinden danach, aber man sollte aufpassen, dass man nicht nur für den Sport lebt, weil man muss ja auch dran denken, was bin ich, wenn ich das mal nicht mehr machen kann. Nichts mehr, weil ich meine sportliche Leistung nicht mehr vollbringen kann und alle anderen Kontakte sind irgendwie auch weg. Da muss man, ja, da kommt man schnell rein, finde ich. In meinen Anfangszeiten habe ich dann auch immer mein Essen vorgekocht und ich war 2-mal am Tag trainieren und ich war nur noch so in meinem Game. Mhm. Und ja, man ist völlig in einer anderen Welt. Das ist krass.
Genau. Ja, man muss aufpassen, dass so das eigene Selbstwertgefühl nicht komplett davon abhängt. Sowas hatte ich auch erlebt, so in einer Zeit, wo es mir mal so, auch so beruflich nicht so doll ging. dass ich den Tick entwickelt hatte, jeden Morgen auf die Waage zu gehen und ob ich weniger wiege. Und dass man dann in so eine Spirale reinkommt und denkt, also das Einzige, was momentan bei mir erfolgreich läuft, ist das Abnehmen. Und dann, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, wie schnell das dann ungesund werden kann. Ne? Und
ja, wie man sein Lebensglück und den Tag dann abhängig davon macht, wie viel oder wenig man wiegt. Und dann ist man schlecht gelaunt, weil man 200 Gramm mehr wiegt, was ja totaler Schwachsinn ist, weil das können Wassereinlagerungen sein, das kann schlecht geschlafen sein, das kann Stress sein, das kann sogar die Waage sein. Und dann
Aber es ist natürlich das, was man hat, wenn man irgendwie wieder ein halbes Kilo weniger hat. Also ich habe jetzt noch so Aufzeichnungen von damals und ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, immer noch ziemlich schlank und wenn ich dann denke, dass ich mal 15 Kilo weniger gewogen habe, also bei gleicher Größe, das ist schon verdammt wenig. Und wenn ich dann Bilder sehe aus Urlauben, da frage ich mich, warum meine Umgebung mich nicht auch darauf aufmerksam gemacht hat. Das, also damit könnte man fast für Brot für die Welt werben mit den Urlauben.
Ja, wie kamen Sie eigentlich da rein? Wie hat das begonnen mit dem auf die Waage stellen?
Tja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau. Aber irgendwie, wenn man so ein bisschen zahlenfixiert ist, dann, ja, weiß ich auch nicht. Das war irgendwie so die Vorstellung, man muss in irgendeinem Punkt seines Lebens einen Fortschritt sehen. Ne? Mhm. Ist natürlich absurd, dass man dann immer weniger eigentlich, also sich hin zum Nicht-Leben entwickelt. Ja,
minimalen.
Das ist absurd. Ne? Aber das fand ich irgendwie sportlich. Und es hat mir auch Spaß gemacht, so wenig zu essen oder fast gar nichts zu essen. Es ist ja auch die Erfahrung, die Fastende oft machen, wenn man so eine Null-Diät macht, dass man nach anfänglichen holprigen Einstieg hinterher in so eine absolute Euphorie auch kommen kann. Ja? Ja. Und das habe ich dann halt auch gespürt. Und ich habe mich auch so irgendwie erhoben gefühlt über die anderen, die dauernd essen mussten. Ja? Und das hat mich so irgendwie so, habe ich gedacht, ach guck mal, die müssen essen, das musst du gar nicht mehr.
Man fühlt sich irgendwie so ein alter griechischer Philosoph, der nichts zu essen braucht, den ganzen Tag immer irgendwie rumläuft. Und es ist, das ist spannend. Das ging mir am Anfang auch so. Man kommt da ganz schnell rein, auch mit dem Wiegen, finde ich. Und jetzt meine nächste Frage, wie sind Sie denn wieder rausgekommen? Oder wann kam der Punkt, wo Sie gesagt haben, halt stopp, das geht jetzt hier sowas von in die falsche Richtung?
Ja, Bewusstsein habe ich gar nicht so entwickelt. Ich habe übrigens sehr viel fettarme Milch getrunken. Da hatte ich immer so den Eindruck, das macht ja auch satt. Und da hatte ich den Eindruck, dein Körper hat jetzt alles, was er braucht und nur das Fett, das hast du halt nicht. Und damit war ich irgendwie ganz glücklich. Ich bin da rausgekommen wirklich durch das Laufen, weil ich dann plötzlich andere Zahlen hatte, auf die ich mich konzentrieren konnte. Mhm. Wie schnell laufe ich, wie lang laufe ich? Und da habe ich schon gemerkt, dass du natürlich Laufleistungen nur bringen kannst, wenn du dich gut ernährst. Und da hat sich eigentlich bei mir das komplett geändert. Da brauchte ich das Gewicht nicht mehr. Das habe ich dann auch gar nicht mehr protokolliert, sondern eigentlich nur noch geschrieben, was sind meine Kilometerschnitte beim Intervalltraining und solche Sachen. Ne? So hat sich das geändert. Vielleicht ist das auch ein Tipp für alle, die damit noch zu kämpfen haben, dass man nicht gleich den Ehrgeiz entwickelt, diese Sucht, diese Orientierung da ganz abzustellen, sondern lieber auf etwas zu richten, was gesünder ist. Ne?
Ja.
Das hilft ja auch. Ich habe übrigens die gleiche Erfahrung mit dem Rauchen gemacht. Ich habe mir nie vorgenommen, weniger zu rauchen, aber durch den Sport habe ich automatisch weniger geraucht. Und ich habe dann bis zum Schluss, also ich bin runtergekommen bis auf eine Zigarette pro Tag und die habe ich mir auch jahrelang erhalten. Und ich rauche heute noch eine Zigarette am Tag, weil ich sehe einfach nicht ein. Also ich mag das total gerne, ich rieche Rauch gerne, ich liebe dieses Gefühl, wenn der Körper so von Nikotin geflutet wird. Und diese eine Zigarette, die gönne ich mir immer noch.
Und die eine Zigarette wirkt wahrscheinlich viel mehr, als wenn Sie vorher eine Packung geraucht haben, weil diese eine Zigarette, die nimmt man so intensiv wahr und man spürt ja den Nikotinschock auch viel mehr, als wenn man 20 Zigaretten am Tag raucht.
Genau, ich muss dann immer gucken, ich muss mich immer hinsetzen zum Rauchen. Ja. Immer Balance immer so ein klein bisschen darunter leidet. Aber ich genieße dieses Gefühl und freue mich jetzt schon drauf, wenn ich heute meine gelbe Parisienne rauche.
Ja. Ich glaube, das liegt auch so im Menschsein. Wir haben alle irgendwas, was nicht unbedingt gesund ist, aber was einfach für uns so ein lebensnotwendiges, schöne Sache ist, die wir uns am Tag gönnen können. Ob es jetzt Kaffee ist oder... Ich kaue zum Beispiel total gern Kaugummi und bei mir hat das so zugenommen, dass ich wirklich so eine halbe Packung am Tag gekaut habe. Und jetzt in der Fastenzeit habe ich gesagt, nee, nur noch 3 Stück. Weil ich wusste, wenn ich sage, gar kein Stück mehr, dass ich es nicht schaffe. Und es mir dann irgendwie auch keinen Spaß macht. Und der schmeckt jetzt so gut. Und das ist so schön, wenn man dann seinen Kaugummi in den Mund steckt und sich denkt, ja. Und das finde ich ja auch wieder bei dem Fasten wichtig. Es ist nicht immer nur komplett auf was verzichten, sondern mit einem gewissen Bewusstsein rangehen und das irgendwie schlau zu machen und nicht ganz wegzustreichen, weil diese Extreme hält keiner auf Dauer aus, glaube ich.
Ja, also ich meine, am Ende des Fastens soll ja auch nicht der Beweis stehen, dass man auf irgendwas verzichten kann, sondern es soll ja vielleicht irgendwie eine neue Einsicht stehen, ne? Und dass man auf sich selber ein bisschen neuen Blick hat am Ende der Zeit. Und das finde ich auch so, dass es muss irgendwie eine Bewusstseinserweiterung sein und nicht einfach nur ein Verzicht. Ja. Mhm.
Wie sind Sie eigentlich weitergegangen nach dem Triathlon? Hat es sich gelohnt erstmal für die Frau?
Für die Frau, wie so häufig die Frauen, die für die man am meisten tut, bekommt man nicht. Es ist ja dann immer dann doch zufällig. Ich bin total glücklich verheiratet, alles gut, aber das sind dann eher die Sachen, die einem so spontan über den Weg laufen und alles, woran man sich abarbeitet eigentlich, das passiert dann so nicht. Ich habe 2 Jahre lang jeweils für Langdistanzen trainiert und hatte erst mit 12,5 Stunden abgeschnitten in Rot, dann habe ich mich um 2 Stunden verbessert, 10,5 Stunden im nächsten Jahr und wollte dann im dritten Jahr so weit kommen, dass ich an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann, dass man also die Qualifikation für seine Altersklasse schafft. Dazu hätte ich nochmal 30 Minuten einsparen müssen. Gar nicht, hört sich nicht viel an, wenn man schon mal 2 Stunden weg hat, aber hinterher wird es immer schwieriger, jede Minute weniger. Und ich war auf einem super Weg und kurz vor dem Qualifikationswettkampf, das sollte der Ironman in Kanada sein, habe ich so eine schwere Superinfektion bekommen, also viral und bakteriell, dass ich für 6 Wochen außer Gefecht gesetzt war. Und das hat mich so zurückgeworfen, dass ich dann dachte, jetzt das machst du jetzt nicht nochmal, weil ja diese Vorbereitung ist ja immer ein Jahr ungefähr. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt machst du nur noch den Sport, wie er dir gefällt, also was du so brauchst. Ich mache immer noch jeden Tag 1 Stunde Sport, aber völlig ohne Ziel, sondern einfach so für mich und als Eigenzeit. Und seitdem bin ich da eigentlich auch ziemlich entspannt und auch viel vielfältiger geworden in meinen Interessen natürlich.
Also haben Sie jetzt praktisch die Balance aufbauen können zwischen drucklosem Sport, das macht mir Spaß und das brauche ich auch. Ich finde so 1 Stunde ist immer ein guter Richtwert. 1 Stunde sollte sich jeder am Tag bewegen können.
Ja, das denke ich auch. Also es passt immer rein, zumal es ja nicht eine verlorene Stunde ist. Man kann, meine Frau zum Beispiel hört immer Podcasts, die läuft jetzt nicht, sondern geht flott spazieren. Aber das ist ja eine tolle Methode. Ich höre einfach nur Musik, so meine Playlists und mache mir einfach so Gedanken über die kreativen Herausforderungen, die so im Journalistenleben anstehen. Und ich habe immer den Eindruck, diese Stunde wird mir zusätzlich geschenkt. Also es ist nicht so, dass die mir fehlt, sondern es ist einfach eine Stunde zusätzlich mit so vielen Ideen. Und also ich bin froh, dass ich das Smartphone dabei habe, dass ich ab und zu mal so Ideen draufsprechen kann, damit die dann nicht verloren gehen.
Ne? Ja, und das Gefühl danach, ich finde, das ist immer ganz energetisch. Ja. Und mir fallen die besten Ideen immer beim Sport ein, weil man irgendwie auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene ist und dieses, also ich komme ja so aus dem Kraftsport und eher vom Pumpen her und man macht ja eigentlich immer so die gleiche Bewegung hoch und runter oder zieht irgendwas. Aber das ist ja auch so ein bisschen zurückzuführen auf dieses Mönchleben. So immer arbeiten und beten. Und ich glaube, wenn man in so eine gewisse Monotonie, es ist ja keine negative Monotonie, dann ist man auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene und schafft es in dem Moment, seine Gedanken ganz neu zu ordnen.
Genau, also zunächst mal muss ich sagen, ich war auf Ihrem Instagram-Kanal, habe ich mir das mal angeschaut. Das ist hoch beeindruckend, was Sie da machen. Also alle Achtung. Auf dem Niveau habe ich, glaube ich, nie Krafttraining gemacht. Aber ich habe auch immer geschätzt, diese Abwechslung von Belastung und Ruhepause dann. Ne? Beim Krafttraining ist ja ganz anders als beim Ausdauertraining, dass man sich dann so maximal anstrengt, irgendwie bis an die Grenzen geht und dann erstmal wieder ein klein bisschen Pause hat, wo man auch sitzt oder so und irgendwie. Und ich habe mal die Erklärung auch gelesen für diese kreativen Prozesse, dass natürlich in dieser starken Abwechslung von Belastung und Entlastung die Durchblutung unseres Gehirns komplett anders ist. Und das bedeutet auch, selbst wenn Sie, wenn man einen Gedanken hat, ein Problem, über das man immer nachdenkt, wird man sich durch diese ständig andere Durchblutung diesem Problem immer wieder anders nähern. Und irgendwann nähert man sich dem Problem so, dass einem die Lösung einfällt. Ne? Also das finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte, dass allein der Organismus schon dafür sorgt beim Sport, dass wir unsere Gedanken anders angehen und dass wir da auf neue kommen.
Ja. Und ich bin auch der festen Überzeugung, seitdem ich das so mache mit dem Sport und das tägliche Trainieren und das Achten auf den Körper und auf die Ernährung, habe ich einen ganz anderen Fokus in meinem gesamten Leben. Also ich kann mich viel besser konzentrieren in meinen Unisachen. Ich brauche nur noch eine Stunde anstatt drei, weil ich diese eine Stunde fokussiert arbeite und lege mein Handy weg. Und man hat einen ganz anderen Arbeitsumgang auch. Können Sie das auch bestätigen, so vom Laufen und vom Arbeiten her?
Ja, also es hilft mir sehr, den Tag zu strukturieren und wenn ich mal irgendwie aus Gesundheitsgründen oder so mal einen Tag auf den Sport verzichte, da merke ich, der ganze Tag geht so irgendwie aus der Fassung.
Ne? Ja, das sind immer die schlimmsten Momente, wenn man sich auf seinen Sport freut und dann kommt irgendein Termin dazwischen und man neigt
oder man die Laune und genau. Oder es gibt ja auch manchmal Tage, wo man sich einfach nicht gut fühlt. Ja. Also dadurch, dass wir uns jetzt so extrem schützen vor Ansteckung, ist das schon bei mir sehr, sehr lange her gewesen. Aber früher, als ich halt Hochleistungssport gemacht habe, da war ich dauernd irgendwie auch erkältet mal. Ne? Ja. Und dann merkt man schon, und das ist so ganz doof, man will was tun, aber man kann eigentlich nicht das richtig trainieren. Und das ist dann immer ein blödes Gefühl.
Ja, Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, die größere Disziplin braucht es, einen Tag Pause zu machen, als trainieren zu gehen. Und das finde ich bringt so auf den Punkt, weil ich muss mich immer so disziplinieren, meine Pausentage einzuhalten, weil man am liebsten irgendwie jeden Tag alles machen würde. Aber man weiß, es bringt dem sportlichen Erfolg nichts und auch dem Körper nichts. Aber man ist eben auch in so einer Sucht drinne. Ich werde ja auch von vielen kritisiert, von Nichtsportlern vor allem, das muss ich mir oft anhören, so, oh, du bist ja süchtig und klar. Müssen Sie sich sowas auch immer anhören?
Musste ich mir früher natürlich auch anhören und ich habe kein Problem damit, irgendwie als multiple Suchtpersönlichkeit angesehen.
Ich auch nicht.
Es ist natürlich, jeder steht, braucht doch seinen Endorphin-Kick und wie wir uns den holen, ist ja egal. Einer hört irgendwie dauernd tolle Musik und kriegt da seine Kicks und wir machen unseren Sport. Und ich finde das völlig legitim. Eine Sucht finde ich da gefährlich, halt, wo sie sich gegen den Körper richtet und selbstzerstörerische Tendenzen hat. Ich glaube, da muss man gucken. Und ich meine, Sie sind ja auch im Fitnessstudio unter normalen Umständen unterwegs. Da gibt es schon dann immer mal so ein paar Leute, wo man denkt, oh, ob die das jetzt noch so machen.
Leider mehr als ein paar.
Genau, ja, da gibt es natürlich auch so ein paar extreme Persönlichkeiten. Und da würde ich sagen, gut, wenn man da irgendwie einen Zugang hat, da finde ich es dann schon hilfreich, dass man die mal so ein bisschen warnt oder denen hilft, von dieser Fixierung wegzukommen.
Ne? Genau, und deswegen weise ich auch immer auf diese Körper-Geist-Ebene zurück. oder hin. Weil es ist so wichtig, dass man sich eben mit beiden beschäftigt. Wenn ich jetzt nur irgendwie pumpen will und pumpen und sonst nicht bis drei zählen kann, das bringt dir in deinem Leben ja auch nichts. Und es ist so schade, dass viele sich so gehen lassen, entweder äußerlich oder innerlich. Und viele schaffen es immer nur, sich mit dem einen zu beschäftigen. Aber das Optimale ist natürlich dieses Körper und Geist.
Ja, genau.
Finde ich immer ganz spannend, dass den meisten das auch gar nicht so bewusst ist.
Ja.
Mit wie viel da man...
Ja, aber jetzt in der Zeit, jetzt in dem Lockdown auch, konnten sie gar nicht so viele Hanteln drauflegen. Ne? Ich habe gesehen, die haben da Widerstandsbänder, also so Tubes. Ne?
Und ja, man muss sich sehr improvisieren.
Das mache ich auch. Das Problem ist ja immer bei diesen Tubes, wenn man welche hat, die stark sind, sind die nach 2-3 Wochen sind die kaputt, weil man die so... Ne? Und die so leicht sind, dann denkt man, ach nee, das ist jetzt...
Da muss man 200 Wiederholungen machen irgendwie.
Ja, genau.
Ja, es ist schon eine Herausforderung jeden Tag, aber ich sage immer, kein Training ist keine Option. Ich meine, mit dem Laufen geht das ja besser und dem Lockdown, ne? Da haben sie ja eine bessere Sportart erwischt.
Genau, ja, aber ich mache jeden zweiten Tag Krafttraining, also und dann auch mit Tubes. Ich habe mir jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich mir neue Tubes bestellt habe in den letzten Monaten, weil es so schwierig ist, wenn man wirklich hart mit denen trainiert, an die Grenzen geht, dann irgendwas an der schwächsten Stelle reißen die halt immer.
Ja, und die einem schon ins Gesicht geflogen sind. Und
genau. Ich habe hier einen dicken blauen Fleck vom letzten, der...
Auch schlimm, wie teuer die jetzt geworden sind, dadurch, dass es schon ausgeführt wird von der Fitnessindustrie. Ich hatte auch überlegt, mir mal so Gewichte zu kaufen, aber das ist, nee, da müsste ich mit 1.500 € rechnen und irgendwann machen die Fitnessstudios ja hoffentlich auch wieder auf und dann liegt das ja auch nur ein bisschen in der Ecke.
Das
müssen wir da irgendwie durch. Das passt ja eigentlich auch zu ihrer, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, am besten Kampagne, Firma, andere Zeiten.
Ja, also wir sind ein gemeinnütziger Verein.
Genau, Verein, ja.
Was sehr angenehm ist, habe ja jahrzehntelang irgendwie für effizienzorientierte Wirtschaftsunternehmen gearbeitet. Und bei einem gemeinnützigen Verein, der muss natürlich auch auf seine Kosten kommen, aber da steht diese Gewinnorientierung nicht im Vordergrund, sondern ein inhaltliches Ziel. Und unser inhaltliches Ziel ist, möglichst viele Menschen ansprechbar zu machen für die Inhalte des Christentums. Aber nicht in der Form, dass man sagt, die sollen dann hinterher dogmatisch irgendwie Jesus nachfolgen, sondern einfach nur erkennen, welche Schätze in dieser christlichen Tradition liegen. Angefangen halt von den jüdischen Wurzeln bis hin zu moderner Theologie. Und das ist so unsere Aufgabe und dazu haben wir verschiedene Wege. Wir bespielen eigentlich alle Medienkanäle und wir versuchen erstmal das Kirchenjahr ins Bewusstsein zu rücken. Was hat Ostern mit mir zu tun? Was hat Pfingsten zu tun? Weihnachten? Und dann für bestimmte Lebensphasen zu sensibilisieren. Das ist so auch für Orte. Wir haben ja auch eine App, andere Orte, wo wir die Möglichkeit geben, allen, die da teilnehmen, bestimmte besonders schöne Stellen zu teilen und zu sagen, hier habe ich immer so ein erhabenes Gefühl, wenn ich an dieser Stelle stehe und so. Also das ist ganz abwechslungsreiche und spannende Arbeit, die wir hier machen.
Ja, da sieht man ja auch mal wieder, wie weit der Glauben geht. Ich studiere jetzt auch evangelische Theologie im 4. Semester und wenn ich das Leuten immer so erzähle, denken die irgendwie gleich, wie sie als nächstes taufen und dann bekehren. Und ich sage immer, nein, ich studiere das vor allem auch, weil es mir auf die Grundwerte ankommt. So die Werte, die uns auch oft verloren gegangen sind, so Nächstenliebe, Loyalität, Barmherzigkeit. Es kommt jetzt gar nicht so vordergründig darauf an, irgendwie das Vaterunser zu sprechen, sondern einfach diese Art zu verinnerlichen und Jesus so als Vorbild des Seins auch zu nehmen und diese ganzen, was zwischen den Bibelstellen steht, diese ganze Liebe und Nächstenliebe, dass wir die in unserem Mitmenschensein verwurzeln. Und das finde ich auch schön an andere Zeiten, dass man auch als Nicht-Christ da so ein bisschen mehr herangeführt wird und nicht gleich überfordert ist von irgendwelchen Psalmen oder
Ja. Ja, ich finde auch, dass man gerade, wenn man, also so im, wenn das Leben misslingt, gerade dann findet man in der christlichen Tradition ganz viel Hilfe, ne? Also Jesus wendet sich hauptsächlich an Menschen, die irgendwie ausgeschlossen sind, die im Leben gescheitert sind oder aus der Sicht von anderen im Leben gescheitert sind. Und das ganze Alte Testament auch erzählt von Menschen, die irgendwie Makel haben. Es gibt da niemanden, der irgendwie sozusagen der Held ist und alles richtig macht. Ja? Also Mose ist ein Mörder, David ist ein notorischer Ehebrecher und hat auch einen Mord irgendwie eigentlich an, er trägt dafür Verantwortung. Jakob ist ein Betrüger. Also es gibt so viele Sachen und trotzdem hält Gott immer in diesen Geschichten, hält immer zu diesen Menschen. Auch schon der erste Mörder der biblischen Geschichte, Kain, was macht Gott? Er macht ihm ein Kainsmal auf die Stirn als Zeichen, dass dieser Mann unter seinem besonderen Schutz steht. Ja? Also das finde ich schon mal eine irre Geschichte, dass es nicht darum geht, irgendwie eine besondere Form von Gerechtigkeit, sondern dass wirklich diese Werte Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung, dass die im Vordergrund stehen. Und deshalb finde ich es ein ganz großes Gegengewicht zu dem, was in uns so menschlich drin liegt und ja, so die Tendenz, die wir haben, das eigene Überleben sichern und sich gegen alle Gefahren abwenden und Fremdes ausschließen. Und dagegen ist die ganze jüdisch-christliche Tradition eine Gegenerzählung. Das finde ich so schön.
Ja, und wie viel sich auch immer in unserem Leben heute noch wiederholt, so Geschichten aus der Bibel, es ist ja eigentlich alles im Groben und Ganzen gleich geblieben, so was passiert und der Neid und die Missgunst und das Trügerische, das haben wir alle in uns. Und ich finde, seitdem ich, also der Glaube hilft mir, das bewusster wahrzunehmen.
Ja. Mhm.
Auch die Kinder.
Kann ich auch nur unterstreichen. Ja. Und es ist halt auch die Schönheit dieser Geschichten. Ich meine, wenn Sie Theologie studieren, dann haben Sie ja auch die Ursprachen und dann kann man diese Texte auch so lesen, wie sie mal verfasst worden sind und weiß auch, dass zum Beispiel gerade die ganzen hebräischen Texte ja nochmal ganz viele Übersetzungsmöglichkeiten ins Deutsche bieten, ne? Weil es ja eine ganz andere Sprache ist. Das kann man so sehen und so sehen. Und ich finde es großartig, da eröffnet sich nochmal ein ganzer Kosmos.
Ja, allgemein die alten Sprachen. Ich habe gerade meine Proseminararbeit fertig geschrieben, wo ich über das erste Glaubensbekenntnis von Nicäa geschrieben habe und die lateinische Überlieferung verglichen mit der altgriechischen Überlieferung. Und also das ist Wahnsinn, wie viele sich auch damit schon auseinandergesetzt haben und sich sogar exkommunizieren lassen, weil sie so an ihrem Glauben festgehalten haben. Das ist auch so eine menschliche Stärke, dass wir einfach irgendwie an was festhalten und dann komme, was wolle, damit durch die Wand gehen.
Genau, ja, das kann natürlich auch sehr negativ sein.
Ja.
aber das hat mich auch immer beeindruckt, wie diese, ich glaube, dagegen sind die Verhandlungen in der Ministerpräsidentenrunde und Frau Merkel sind harmlos gegen diese Konzile, in denen wirklich um jedes Wort gerungen wurde.
Ja.
Wie sagt man das jetzt? Und zum Teil auch neue Wortschöpfungen entstanden, um die Natur von Jesus irgendwie überhaupt zu fassen. Ne? Das finde ich.
Homoousius, ja.
Genau.
Ja. Ja, das ist echt spannend. Wie nehmen Sie eigentlich in der Redaktion die andere Zeit? Ich meine, der Titel ist ja eigentlich so passend für die Pandemie, andere Zeiten. Es sind für uns alle andere Zeiten und andere Umgehensweisen. Wie machen Sie das? Wie nehmen Sie das wahr?
Wir spüren zunächst mal hier ein ganz hohes gestiegenes Bedürfnis an Orientierung einfach. Das nehmen wir wahr. Das sind wirklich andere Zeiten und Menschen empfinden das als andere Zeiten und kommen aus ganz unterschiedlichen Motivationen dazu, Futter für ihre Spiritualität zu besorgen. Ne? Sei es, dass man einfach mehr Zeit hat, um nachzudenken, sei es, dass man mit Erfahrungen von Krankheit und Tod konfrontiert ist, mit denen man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gerechnet hat, oder sei es einfach aufgrund der pragmatischen Zwänge, dass die herkömmliche spirituelle Praxis nicht mehr funktioniert, weil man nicht mehr in die Kirche geht oder die ganzen Gruppen wegfallen, in denen man organisiert war. Ne? Und da finde ich, ist was gewachsen, was, glaube ich, auch die Menschen über die Pandemie hinaus verändern wird. Ich denke auch, dass diese Pandemie uns gezeigt hat, dass das Unverfügbare in unserem Leben immer noch eine ganz große Rolle spielt. Ne? Also ich glaube, dass man ganz schnell, wenn jahrelang alles gut läuft, man so einem Planbarkeitsmythos verfällt und denkt, also vom Frühchen bis hin zum assistierten Suizid liegt alles in menschlicher Hand. Ja? Also alles für jedes Problem im Laufe des Lebens gibt es irgendeine Lösung. Und das hat uns jetzt gezeigt, selbst die größten, schlauesten Wissenschaftler waren ratlos, mussten ihre Meinungen korrigieren. Es ist etwas über die Welt hinweggerollt, was in dieser Form gar nicht vorhersehbar war. Und das finde ich eine ganz spannende Erfahrung. Und man lernt auch viele, man hat viele Menschen besser kennengelernt, auch in seinem eigenen Umfeld. Also
tief weniger ist, finde ich.
Genau, ja. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie man so Risikobewertung und wie Menschen damit umgehen. Ja. Bleibt ganz viel noch zum Nachdenken.
Ja, es ist sehr spannend, wie viele Menschen irgendwas nachquatschen auch. Das finde ich auch, wie viele sich tiefgründig wirklich damit beschäftigen. Und hier werden auch, finde ich, wieder die menschlichen Grundwerte deutlich bei denjenigen. Die einen denken wirklich nur an sich und Hauptsache das Fitnessstudio öffnet jetzt wieder. Oder aber dass so viele Menschen sterben, das wird gar nicht in Betracht gezogen bei vielen. Man sieht es ja auch an den Querdenkern und an den AfD-Wählern, ohne jetzt politisch zu werden. Aber es ist ja teilweise wirklich erschreckend, was manche Menschen sich wagen zu behaupten und sich so über andere Menschen stellen und über das Leben anderer Menschen.
Ja, genau. Also glaube, dass da auch oft eine Ignoranz vorliegt, sich den wirklichen Zahlen zu stellen und oder auch einfach mal so die persönliche Erfahrung auf einer Intensivstation da mal hineinzuschauen. Ich meine, das kann man ja eigentlich gar nicht, aber auf Ärzte zu vertrauen, Ärztinnen, die darüber berichten, das finde ich schon wichtig. Und wer sich davon nicht ansprechen lässt, finde ich, mit so Menschen kann man schwer diskutieren.
Ja, weil man dann auch ein ganz anderes Bild von dem Gegenüber plötzlich hat. Das finde ich sehr schwierig. Wie schaffen Sie es eigentlich, so ein bisschen Ihr Redaktionsteam zusammenzuhalten und zu motivieren? Weil ich meine, es geht ja jetzt schon seit einem Jahr und so ein Ende ist noch nicht wirklich in Sicht. Ja. Ich stelle mir das auch schwierig vor, ab und zu.
Wir sind natürlich viel im Homeoffice und treffen uns aber häufig über Zoom, haben hier so ein rollierendes System, wer im Redaktionshaus ist, sodass wir alle uns mal irgendwie treffen. Wenn wir hier zusammen sind, machen wir Spaziergänge zusammen an der frischen Luft, sodass man auch den Austausch hat, wenn ich nicht im Büro hänge. Und dadurch, dass wir sehr viel zu tun haben, bleibt eigentlich so die Motivation und die Spannung da. Ne? Natürlich sehen wir uns wieder danach, auch Veranstaltungen machen zu können. Also wir hatten jetzt viel vor beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Der wird ja jetzt nur digital in ganz kleiner Form stattfinden. Das finden wir natürlich sehr schade. Wir leben vom Austausch mit den Menschen und freuen uns drauf, wenn das dann mal wieder möglich ist, wenn wir alle geimpft sind. Ja,
ja, ich hoffe. Ja. Würden Sie eigentlich irgendwas anders machen, wenn Sie jetzt so ein bisschen auf Ihr Leben zurückblicken und auf die Biografie? Ich frage das nur, weil das war nämlich heute im Wegweiser drin, so. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben, aber mit den Mosaiken, die man putzen sollte und die dann strahlen. Was war denn so Ihr prägendstes Ereignis so im Nachhinein?
Oh, das gibt, also ich bin ja jetzt schon bald 60 und da gibt es so viele schillernde Sachen, das kann ich gar nicht richtig werten. Ich glaube, ich würde nichts anders machen, als ich gemacht habe, obwohl ich auch viele Fehler gemacht habe, aber ich denke auch, die Fehler hatten immer irgendwas, das Leben dann anders hat laufen lassen. Und ich bereue in dem Sinne eigentlich nichts. Ich möchte mich bei ganz vielen Menschen noch entschuldigen. Leider auch Menschen, die ich jetzt selbst mit Hilfe des Internets gar nicht mehr finde, wo ich nicht weiß, wie man die noch erreichen kann. Es gibt wahnsinnig viele peinliche Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ach scheiße, und die fallen einem dann so ein, wenn man Sport macht oder unter der Dusche steht und dann schreie ich manchmal laut auf vor peinlichem Erinnerungsschmerz. Aber ich bin froh, dass das alles so ist. Also es wäre ja nichts schlimmer als die Vorstellung, man guckt auf so ein Leben zurück und sagt, ich habe keinen Fehler gemacht. Das war alles richtig und ist ja fürchterlich. Also dann hat man noch nicht gelebt. Also
wegen Fehler ist man ja menschlich auch wieder an sich gewachsen und kann anderen Menschen auch gute Tipps geben. Und man wird ja immer schlauer. Also das Schlimmste ist ja wirklich, keine Fehler zu machen, weil das würde ja bedeuten, dass man sich nie weiterentwickelt.
Ja, vor allen Dingen hat man auch keine Freunde, wenn man keine Fehler macht. Ne?
Ja, also, das stimmt.
Ich meine, wir mögen uns Menschen deshalb, weil wir irgendwie ja auch Ecken und Kanten haben und besonders sind und eigenartig und manchmal auch total lächerlich und witzig. Ja. Alles. Ne? Das gehört ja alles dazu.
Hm. Das stimmt. Ich habe zum Schluss immer noch so zwei wichtige Fragen, die so ein bisschen meinen Podcast ausmachen. Was sind denn für Sie so drei oder zwei wichtige Tugenden, die Sie als wichtig empfinden im Menschsein?
Also eine Tugend würde ich mal so beschreiben als so Herzenswärme, ja. Mhm. So die grundsätzliche Einstellung, Menschen, aber auch allen Lebewesen mit einer Grundfreundlichkeit erstmal gegenüberzutreten, mit so einer echten Sympathie und warten, bis die enttäuscht wird. Ne? Also dann kann man immer noch abkühlen, aber erstmal, dass man das so behält, dass man Menschen anlächelt, dass man, ne? Also gerade auch beim Sport, wenn man läuft, ich grüße jeden Läufer, jede Läuferin und auch solche, die schon seit 10 Jahren nicht zurückgrüßen. Und ich denke, irgendwann vielleicht grüßen die mal zurück. Aber so diese Einstellung, dass man erstmal so positiv gegenüber anderen ist, das finde ich eine ganz wichtige Tugend. Eine weitere wichtige Tugend ist, dass man wahrhaftig bleibt. Ja? Also das heißt für mich nicht, dass man immer die Wahrheit sagt, aber dass man sozusagen an der Wahrheit und an der Ehrlichkeit orientiert ist. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde es nichts schwieriger, als mit Menschen zu kommunizieren, wo man dauernd das Gefühl hat, Mensch, die sagt gar nicht, was sie meint. Da kommt man gar nicht, man irgendwie gar nicht weiter, weiß man gar nicht, wie man sich da auseinandersetzen soll. Das wären mal so die zwei.
Nee, die waren ja schon sehr tief. Und meine letzte Frage ist immer noch, was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen?
Ja.
Ich hatte das letztens irgendwie gelesen, da hatte jemand von sich behauptet, er ist kulinarisch frigide. Das ist bei mir fast auch so ein bisschen. Ich liebe es, in Gemeinschaft zu essen. Mir ist aber eigentlich völlig egal, was es gibt. Und ich gucke immer so drauf, mehr so von den Bestandteilen. Aber gäbe es eine Pille, wo alles drin wäre, ich würde an manchen Tagen einfach nur die Pille nehmen. Da bin ich leider, also ich bewundere immer auch diese ganzen Newsletter, wo Leute ihre Rezepte dann haben und ihr Essen fotografieren.
Also eher ein bisschen abgestumpft.
Ich bin da eher ein bisschen abgestumpft. Ich suche meine Genüsse in anderen Bereichen des Lebens.
Zigarette.
Bitte?
Lieber die Zigarette.
Ja, genau. Ja.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und für den
Podcast.
Und dass Sie so viele neue Ansätze erzählt und berichtet haben.
Gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja.
Weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Der Marcel Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.